Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit dem Thomas Gottschalk. Wir kennen ihn seit Jahrzehnten und haben ihn gern. Mit ihm unterhält sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. große Ehre, der große Thomas Gottschalk hier bei Radio 1. Ich stelle dir jede Woche die Frage, wer bist du? Also ich frage Thomas, wer bist du?
Ach, ich bin ein Mann in der Mitte des Lebens und bin ein fröhlicher Geselle. Davon habe ich den Rest meines Lebens gut gelebt. Jetzt ist es entscheidend, dass man so auf die letzten Meter die Laune nicht verliert. Es wird ja nun alles nicht einfacher.
Die letzten Meter? Wovon sprichst du?
Ja gut, ich meine, also ich habe ja die Mittelmarke habe ich hinter mir. Und wir sind ja alle nun Zeuge, dass es in unserem Job alles anders ist, als es mal war, als wir gewohnt sind. Ich habe einfach das große Glück gehabt, dass ich Fernsehen in einer Zeit gemacht habe, als es wirklich das Medium Nummer eins war. Und wenn du in deinem Leben irgendwann mal das Glück hattest, im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein, dann hast du schon viel Schwein gehabt. Und das Schwein habe ich gehabt.
Gut, das hast du mehr als einmal gehabt. Aber gehen wir doch ein bisschen zurück, als du ein Junge warst. Was wolltest du denn werden?
Ich habe mir eigentlich, als ich ganz klein war, war ja nun so die Mitte der 60er Jahre, da wollte man entweder Cowboy oder Seemann werden. Also,
du auch?
Ich habe Connie Francis sehr geliebt und die war nur für Seemänner zu haben. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss Seemann werden. Und dann wollte ich Journalist werden.
Aber das bist du nicht geworden.
Naja, so halb. Also ich
eben mein, halb. War das halb. Vielleicht später dann hier und da mal ein kleines Problem?
Als ich die ersten Journalisten kennengelernt habe, habe ich es dann bleiben lassen.
Okay. Aber du sagst das mit dem frohen Gemüt. War das denn immer so? Von Anfang an, du bist auf der Sonnenseite des Lebens aufgewachsen.
Keiner steht sein Leben lang in der Sonne. Es gibt für jeden Schatten und man muss einfach halt dann auch sehen, dieses berühmte Beispiel vom Glas, das halb voll und halb leer ist. Und ich habe halt immer irgendwo mir auch die Sonne gesucht, als ich mir mal ein Schloss gekauft habe, ist auch schon länger her, und der Günther Jauch bei mir am Balkon stand und gesagt hat, es war ein Schloss am Rhein, das ist aber nicht die Sonnenseite. Habe ich gesagt, Günther, wo ich bin, ist automatisch die Sonne. Und das war tatsächlich auch mein ganzes Leben lang immer mein Motto.
Aber ein Schloss kaufen, war das dann auch irgendwie, dass man einen Jugendtraum verwirklicht hat, der sich dann nicht nur problemlos dann ausgewirkt hat?
Naja, Schloss hört sich ein bisschen großkotzig an, als es ist. Das war früher mal die Botschaft von Kasachstan und das ist am Rhein gewesen. Es hat irgendeinen so Spinner gehabt, der hat 24 Schlösser gehabt und irgendwann hat er sie verkauft. Ich habe sie ihm abgekauft, aber mir hat es dann keiner mehr abgekauft. Also da habe ich schwer drauf gezahlt damit.
Ehrlich? Wie hat da eigentlich deine Karriere begonnen? Was hast du gelernt?
Naja, ich wollte eigentlich Lehrer werden. Also ich habe Germanistik studiert und Erziehungswissenschaften.
Aber nicht abgeschlossen, oder?
Doch, ich habe sogar die Lehramtsprüfung gemacht. Also, aber dann hätte ich eben in die Schule gehen müssen, um dort so ein Praktikum zu machen. Und ich war beim Bayerischen Rundfunk dann eigentlich schon ganz gut beschäftigt und habe gesagt, nee, also da den Fuß nehme ich hier nicht mehr raus.
Bayerischer Rundfunk damals, Thomas wurde relativ schnell zu einem Kultmoderator. Dann kam dann noch Günther Jauch. Sind eigentlich die wirklich guten Fernsehmoderatoren alles Leute, die vom Radio kommen? Weil dort holt man sich ja die Erfahrung, die Konstanz. Da kann man Stunden und Stunden kann man üben, während im Fernsehen die Zeit ja immer ein bisschen eingeschränkt ist.
Gut, ich rede eben von einem Fernsehen, das es in dieser Form so nicht mehr gibt. Also ich habe im Radio natürlich Freiheit genossen und konnte spielen, was ich wollte an Musik und konnte erzählen, was ich wollte. Und im Fernsehen war das ja am Anfang auch so. Heute ist es ja mehr eine Kunst, vom Prompter das richtige Wort abzulesen. Und insofern hat sich Fernsehen eben auch sehr stark verändert.
Aber du hattest doch nie einen Prompter, oder?
Das sage ich ja eben. Also ich bin von Rundfunk ins Fernsehen gekommen und habe mehr oder weniger dummes Zeug erzählt. Und das, was ich früher im Radio erzählt habe, habe ich halt dann im Fernsehen erzählt.
Hat aber funktioniert.
Es hat funktioniert und lange genug, ja.
Okay, wollen wir doch ein bisschen die Karriere von Thomas Gottschalk durchgehen. Was nehmen wir als zweiten Titel? Was hast du mitgebracht?
Na gut, ich habe natürlich ein paar Heroes, also Led Zeppelin war einer von meinen Kultgruppen natürlich, aber Robert Plant hat sich ja ebenso wie ich weiterentwickelt und hat, es war auch schon ein paar Jahre her, mit Alison Krauss ein tolles Album gemacht und daraus spielen wir jetzt Please Read the Letter.
Okay, aber wenn du sagst Led Zeppelin und vorhin hast du erwähnt Connie Francis, also ich muss gestehen, ich hatte mal einen Bravo-Schnitt von Connie Froboess an der Wand, schäme mich eigentlich heute noch im Nachhinein, auf was man als 14-Jähriger abfährt.
Na, wir haben natürlich eben eine ganze Reihe durchgemacht an auch Musikrichtungen und das macht uns eben flexibler. Ich habe auch mit Schlager angefangen und dann gab's Pop und dann gab's Rock und dann gab's Techno. Also wir haben ja nun 30 verschiedene Musikrichtungen durchgemacht. Diese Flexibilität haben die jungen Leute nicht mehr.
Okay, also nächster Wunsch, Robert Plant.
Und Alison Krauss, dass wir die nicht vergessen.
just a little too much to hide. Maybe, baby, everything's gonna turn out fine. Please read the letter, I nailed it to your door. It's crazy how it all turned out. We needed so much more. Maybe, baby, you better check between the lines. Please read the letter, I wrote it in my sleep. With help and consultation from the angels of the deep. Beside the well of many words, my house is full of rings and charms and pretty birds. Please understand me, my walls came falling down. There's nothing here that's left for you, but check with lost and found.
bist seit so vielen Jahren in der Öffentlichkeit. Was war der schwierigste Moment, wenn man nicht nur eben Darsteller ist, sondern selbst Objekt und Subjekt wird der Berichterstattung?
Ich habe mich eigentlich immer ganz gut durchgemogelt. Die Presse ist nicht immer gerecht zu einem, aber ich habe es nie für nötig gehalten, mein gesamtes Privatleben vor den Augen der Öffentlichkeit zu leben. Und die vielen, die sich darüber beschweren, dass sie von der Presse nicht in Ruhe gelassen werden, machen halt den Fehler. Die laden die Presse zur Hochzeit der Tochter ein und wundern sich dann, wenn die auch zur Beerdigung der Oma erscheinen. Und bei mir war das so, dass ich gesagt habe, mein Privatleben versuche ich so gut es geht für mich zu behalten. Und wenn ich im Fernsehen auftrete, dann lasse ich mir auch alles sagen. Und ich bin nie ein Mensch gewesen, den die Öffentlichkeit gestört hat, auch was mein Publikum betrifft. Also wenn mich irgendwo einer anquatscht auf der Straße, dann sage ich, das ist ein gutes Recht, der Mann hat mich im Fernsehen gesehen und ich habe dann die Pflicht, dem so zu begegnen, wie er mich aus dem Fernsehen kennt und nicht zu sagen, lass mich in Ruhe.
Aber man kann unterschiedlich reagieren. Dein Kumpel, Günther Jauch, der klagt jeweils, wenn etwas kommt, was ihm nicht passt. Hast du auch schon geklagt?
Ja, ich klage auch dauernd. Vor allem gegen die Absurditäten. Also ich meine, das sind ja nun teilweise aber geradezu am Rande der Lächerlichkeit. Und dann klage ich nicht mehr, dann schüttle ich nur noch den Kopf. Also wenn da steht Krebsdrama um Gottschalk und ich schlage die Zeitung auf und dann haben die natürlich irgendwo eine Meldung drin, dass mein Vater in meinem Alter Krebs gehabt hat und dann machen die da ein Krebsdrama draus. Wenn man es aufschlägt, ist die Geschichte meistens halb so wild wie am Titelblatt. Das ist einfach gehört zu diesem Geschäft. Solange sie mir also nicht wirklich üble Dinge unterstellen, solange lasse ich die machen.
Aber hat sich das ausbezahlt, diese Klagen im Nachhinein?
Ach, ich hab dann geklagt, wenn es mir so ein bisschen an die Ehre ging. Ich habe vor ein paar Jahren so eine Spiegelgeschichte, sowas ärgert einen natürlich. Da ging es da um die Schleichwerbung bei Wetten, dass die nicht wirklich eine war. Das ist 3 Jahre her und jetzt hat mir der Anwalt geschrieben, es kommt langsam zu einer Klärung. Also wenn jetzt noch eine Gegendarstellung im Spiegel kommt, da weiß kein Mensch mehr, worum es geht.
Genau, Ähnliches habe ich auch erlebt, gerade vor kurzem, und habe gemerkt, dass das irgendwie nie zu einem richtig positiven Ende kommt. Aber ich kann mich erinnern, ich war ja damals in Deutschland, also zu Wetten, dass du zurückkamst, musstest du irgendwie eben schauen, wie du da positioniert bist. Und da kam Kai Diekmann, Chefredakteur vom Spiegel, zu Thomas Gottschalk nach Malibu und hat, da lachst du, und hat dir die Aufwartung gemacht und da habt ihr einen Deal vereinbart, der für beide Positives bringen soll, für Bild und für Gottschalk und für Wetten, dass.
Ja gut, das waren eben so Situationen, ich habe von Bild immer die Fresse voll gekriegt und dann 4 Wochen, bevor ich dann ihre Sendung moderiert habe, also dieses Herz für Kinder, dann war ich wieder der Größte. Und da habe ich gesagt, Freunde, ihr könnt mir nicht das ganze Jahr die Fresse vollhauen und dann, wenn ihr mich braucht, dann 4 Wochen nett zu mir sein. Also entweder ich bin ein Trottel, dann bin ich das ganze Jahr, oder ich bin netter Kerl, dann bin ich auch das ganze Jahr. Also entscheidet euch mal.
Okay, und das hat dann funktioniert. Jedes Mal vor Wetten, das eine tolle Story, danach eine tolle Story, naja, und alle waren happy.
Das wäre schön, so schön war es nur auch wieder nicht. Also wenn ich Mist gebaut habe, dann stand auch in der Zeitung, dass ich Mist gebaut habe. Und dann habe ich auch gesagt, okay, wenn es jeder gesehen hat, dass ich versagt habe, dann kann ich ja nicht behaupten, es war toll. Also ich habe nichts gegen Kritik. Ich habe nur etwas, wenn du einfach als jemand geschildert wirst, der du nicht bist.
Du hast ja so viele Sendungen gemacht und die einen waren erfolgreiche, die anderen weniger. Welche Niederlage, wenn man das so betrachtet, und das wird ja dann in den Online-Medien als das auch etikettiert, war die härteste, die brutalste?
Na, ich habe mich geärgert, dass mir dieser Vorabend so missglückt ist. Das war für mich einfach eine Idee, die ich durchziehen wollte. Ich habe in Amerika ähnliche Formate gesehen und was mich am allermeisten ärgert, ich bin eben mit einem Format gescheitert, das ich gar nicht machen wollte. Das ist dann wie das
frage ich mich. Also die Sendung hieß Gottschalk Live, die kam direkt aus Berlin-Mitte vom Gendarmenmarkt, jeweils am Vorabend in Deutschland, Access Prime heißt es in der Fachsprache, ganz eine wichtige, sehr hart umkämpfte Zone, sehr wichtig auch kommerziell für die privaten Sender, aber auch für die Öffentlich-Rechtlichen, dass du dich nach Wetten, dass dorthin begeben hast, in einem Format, das in erster Linie eben ein journalistisches Format hätte sein sollen. Du bist da drin und hast alle Zeitungen vor dir, besprichst die Tagesaktualitäten und so weiter, empfängst dann auch einige Gäste. Und da habe ich mich von Anfang an gefragt, ist das was für Thomas?
es sollte eben anders sein. Die Leichtigkeit, die ich im Radio gehabt habe, und es hat nichts mit Wetten, dass zu tun gehabt, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe mir eben gesagt, nach Wetten, dass darf nicht der neue Versuch kommen, nochmal sowas zu machen, sondern ich wollte mich auf meine Radio, Existenz wieder zurückbewegen und wollte was Kleines machen. Aber das war dann ein Problem, das führt jetzt zu weit, das alles hier zu erklären.
Es war eigentlich ein Grundlagenirrtum, weil es war nicht Radio und auch die Zeiten haben sich verändert und vor allem das Umfeld, die Fernbedienung, das ist ja beinahe gut, wie...
Also wie gesagt, aber das war natürlich dann insofern eine Klatsche für mich, aber ich habe das auch überlebt und ich merke natürlich, und das ist für mich das Entscheidende, dass mir das die Leute nicht übel genommen haben. Die sagen ja nicht, der Gottschalk, der kann es nicht, sondern die sagen, gut, das eine hat geklappt, das andere hat nicht geklappt und jeder in seinem Beruf hat das gleiche Problem, dass mal was läuft und mal läuft es nicht. Ich bin da nicht jetzt als geschlagener Mann aus der Nummer rausgekommen.
Am Anfang schien es so, aber Thomas Gottschalk hat 7 Leben. Dann kam er wieder zurück. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Harald Schmidt, der ja bei Sat.1 war. Als ich kam, ging er. Dann machte sie seine kreative Pause. Dann lief es nicht mehr bei der ARD. Dann wieder bei Sat.1. Lief noch schlechter. Dann im Privatfernsehen und ist er ganz weg. Thomas Gottschalk aber nicht.
Na gut, der Harald ist natürlich auch ein völlig anderer Typ. Ich bin jemand, der Spaß bei der Arbeit hat. Der Harald hat keinen Spaß bei der Arbeit. Man kann mit Harald Spaß haben, weil Harald ein guter Typ ist, aber der Harald hat einfach nicht wie ich den Wunsch, jeden zu unterhalten, der ihm über den Weg läuft. Der Harald ist ein Satiriker, der Harald ist ein Zyniker und der hat dann auch die Schnauze voll gehabt. Also ich bin jemand, der ein Crowdpleaser ist. Ich will den Leuten das bieten, was sie wollen. Das verstehe ich unter Unterhaltung. Und der Harald sagt, ich mache jetzt das Licht aus und spiele im Dunkeln 20 Minuten Schach. Ob das natürlich funktioniert, muss man schon sehr mögen.
Es hat gewisse Zeit funktioniert und hat eigentlich immer besser funktioniert in der Late Night bei Sat.1. Und erst so nach 4-5 Jahren, und du hattest ja auch eine Late Night, und die lief ja einigermaßen gut. Und es zeigt sich der Unterschied zwischen Deutschland und Amerika. In Amerika machen das die Leute 30 Jahre. Letterman war jetzt gerade 30 Jahre, Johnny Carson, aber Jay Leno auch sehr viele Jahre. Und in Deutschland gibt man sehr schnell auf. Hast du zu früh aufgegeben mit deiner Late Night bei RTL?
Ja, ich habe da tatsächlich erstens, was ich wirklich nicht kann, das ist einfach mir nicht gegeben, sind diese Monologs, die also zu Late Night gehören. Und es gab ja auch damals keine Prompter, es gab keine Autoren, das war ja alles auf meinem Mist gewachsen und dir jeden Tag da sowas zusammenzusuchen, da habe ich mir von der Titanic ein paar Clowns geholt, die natürlich einen völlig anderen Humor gehabt haben als ich. Das war alles in den Anfängen, wir haben viel mehr Erfolg gehabt, als uns jetzt bewusst ist, also wir hatten ja fast 3 Millionen jeden Abend.
Heute würde man sich wirklich freuen, das wäre ein Riesenerfolg. Gut, es war eine andere Zeit, es gab auch andere Quoten, es gab viel weniger Sender.
Ja, eben. Aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass ich dann ein bisschen mürbe war und wie das halt immer so ist, Thomas wollte unbedingt weitermachen, Mark Conrad, dem war das dann nicht amerikanisch.
Das waren die beiden Chefs von RTL.
Und natürlich ist auch in Deutschland die Möglichkeit, was das Personal betrifft, geringer. In Amerika hast du einfach eine völlig andere Möglichkeit, wenn sich da einer hinsetzt und du sagst, wie geht's, dann erzählt er eine lustige Geschichte. Wenn du in Deutschland einen fragst, wie geht's, sagt er schlecht.
Aber weshalb ist das so? Die Amerikaner kommen rein, die Stars, die wissen, ich bin Teil dieser Performance, ich muss auch meinen Teil beitragen. Und die können das alle, die machen das auch. Wollen das die Deutschen nicht oder können sie es nicht?
Ach, wenn ich das wüsste, ich will hier auch nicht meine ehemaligen Gäste beschimpfen. Das ist einfach halt, wenn du eine deutsche Schauspielerin fragst, wie es geht, dann sagt die Drehbücher werden immer schlechter und die Rollen werden immer schwieriger und für Frauen meines Alters gibt es gar nichts. Der Deutsche neigt zum Klagen, weil er natürlich auch denkt, wenn er sagt, bei mir ist alles super und ich bin happy, dann sagt der Zuschauer, ja, warum ist bei dir alles gut und bei mir nicht? Also das sind Mechanismen, die man nicht so beschreiben kann. Als Moderator willst du einfach gute Laune verbreiten und bist manchmal einfach hilflos.
Aber in Amerika funktioniert Late Night immer weiter. Da kommen auch neue Leute, Jimmy Fallon, jetzt auch Colbert etc. Die gehen in die Fußstapfen der ganz Großen. Und in Deutschland, Anke Engelke hat es ja dann versucht, auch bei mir noch bei Sat.1, hat dann nicht funktioniert. Stefan Raab macht etwas anderes, das kann man nicht als Late Night bezeichnen. Das Genre ist tot.
Ja, also es hätte mich auch interessiert, das nochmal zu beleben, also jetzt hier unter Freunden. Ich habe natürlich, als das ZDF gesagt hat, warum gehst du Trottel zu ARD und willst dich da am Vorabend killen lassen, na gut, dann versuche ich bei euch nochmal Late Night. Aber das brauchten die nicht und die haben auch die Chance nicht gesehen. Ich war nämlich nach Wetten, das habe ich gedacht, ich will nochmal täglich Fernsehen ist faszinierend. Und nachdem es im ZDF nicht gab, bin ich dann zur ARD.
Genau, in den Vorabend, und das hat dann eben dieses betrübliche Ende genommen. Aber du giltst ja nicht als Arbeitstier. Und gleichzeitig willst du eine tägliche Sendung machen.
Das muss man eben unterschiedlich sehen. Arbeitstier bedeutet, was natürlich genau das Problem ist, wenn du dich bei einer täglichen Sendung früh um 10 ins Studio setzt, weil du ein Arbeitstier bist, dann bist du abend, wenn du vor das Mikrofon gehst, schon erschöpft. Ich bin jemand, der sagt, jawohl, die 45 Minuten stehe ich durch und dann muss mir vor einer Stunde eine lange erklären, was los ist, und dann funktioniert das. Also das ist eben genau der Unterschied zwischen einer journalistischen Vorbereitung, mein Freund Günther Jauch, der da jeden Sonntagabend performt, der fängt am Donnerstagabend an, sich vorzubereiten, aber das ist eben Journalismus. Ich bin Entertainer.
Eben, und er hat ein ganz großes Team, und auch bei Günther Jauch habe ich das Gefühl, eigentlich ist er nicht der ganz große Journalist, besser als Entertainer, aber das war sein Wunsch. Er möchte gern der große Journalist sein und hat bei der ARD den besten Sendeplatz gekriegt und die Anne Will da rausgeschossen.
Dazu habe ich nichts zu sagen, ich mache jetzt lieber Musik. Jetzt machen wir NYC Interpol, Turn Out the Bright Lights.
Seven faces.
hattest die größte Kiste der Nation. Wetten das? Und das begann, glaube ich, bei 12 Millionen, als du es wieder genommen hast.
Bei 18.
Okay.
Bei 18 habe ich. Und dann, als ich wiedergekommen bin nach Lippert, waren es immer noch 16.
Gut. Und dann ging das immer runter, es war irgendwie unausweichlich. Obwohl es immer noch die meistgesehene Sendung war, wurde das als irgendwie so ein Schiff kurz vor dem Absaufen betrachtet. War eigentlich unfair.
Ja, klar, aber ich meine, ich habe ja auch immer das Gefühl gehabt, wir machen das Bestmögliche, aber die Medien fangen dann auch irgendwann mal an zu nagen und dann gab es dann plötzlich also irgendwelche Live-Blogs, die das dann begleitet haben, dieses Schiff bei seiner Fahrt durch die Nacht. Und natürlich bist du in Deutschland in einer Situation, wo Peter Maffay 12-mal da ist und Til Schweiger 8-mal.
Das ist in Amerika ähnlich.
Ich weiß.
Im Prinzip, das Personal ist beschränkt. Wir haben das Gefühl, in der Schweiz, wir haben noch viel weniger Personal.
Ja.
Aber auch in Deutschland. Und in Amerika sind immer dieselben Nasen.
Also, aber ich musste mich dann doch zusehends am Montag immer für das rechtfertigen, was ich am Samstag abgeliefert habe. Dass da 9 Millionen, 11 Millionen zugeschaut haben. Also, wir haben ja jahrelang haben wir gesagt, also wenn wir einstellig wären, hören wir auf, was natürlich aber eine Hybris war.
Ein Unsinn, oder? Ein absoluter Unsinn, weil alle Quoten gehen runter, weil das das Internet die Fernsehlandschaft atomisiert sich mit immer mehr Sendern.
Es steht dann natürlich plötzlich irgendwo, keine Ahnung, im Spiegel oder wo auch immer, ein Graph, wo du dann die Bilanz siehst, Gottschalks Abstieg, und wenn das mit 20 Millionen beginnt und das rauscht runter auf 7 Millionen,
das tut
dann
weh.
Siehst du aus wie ein Loser, aber für 7 Millionen liegen sich andere in den Armen.
Genau, und der Turning Point kam, als ein Sender, RTL, der ehemalige Sender, gesagt hat, wir greifen Wetten, das an. Weil jahrelang haben die anderen Sender gesagt, wir haben keine Chance, wir bringen gar kein Programm, irgendeinen Film in der Fünfteinstrahlung. Und dann haben sie, glaube ich, Deutschland sucht den Superstar hingesetzt und gesagt, den machen wir platt.
Na klar, damit musst du auch rechnen. Also wenn du natürlich davon ausgehst, dass dein Erfolg darauf beruht, dass du der Einzige bist, das war bei mir am Radio damals so, das habe ich ja lang genug genossen, dann ist irgendwann Schluss mit lustig. Und das fand ich ja auch ganz okay. Aber das war natürlich dann schon sehr ähnlich und plötzlich, es ist natürlich auch, wenn du dann super Talent siehst, also jemand, der sagt, ich kann was, der kann auch sagen, Wetten, dass ich was kann. Das war dann schon relativ ähnlich.
Genau, also Wetten, das ging zu Ende. Wir kennen alle, wie das gelaufen ist. Gab es da nie einen Moment, wo du gesagt hast, ich habe doch zu früh eigentlich losgelassen?
Nein, das war ja hier auch mit dem Unfall von diesem Samuel Koch zusammen. Und als ich dann eben jetzt auch noch dieses Trauma da hatte, dass bei mir ein Wettkandidat sich den Hals gebrochen hat, da war dann für mich auch der Moment gekommen, wo ich gesagt habe, so, das Format hat es nach 25 Jahren nun sicher auch hinter sich.
Aber Sie haben weitergemacht mit Markus Lanz. Ja,
gut,
war das eine gute Entscheidung?
Ja, war ja nicht meine Entscheidung, deswegen
klar, aber gut. Okay, ich glaube, Thomas Gottschalk hat so viele Fähigkeiten. Am besten bist du in der Improvisation, das wüssten wir ja. Aber vor allem bei diesen Awardshows, oder? Wenn du da stehst und irgendwie Preise verleihen kannst und locker bist und die Sprüche kommen rein. Und dann passiert dann hier und da mal was ganz Außergewöhnliches. Damals beim Deutschen Fernsehpreis mit Marcel Reich-Ranicki.
Gut, das sind natürlich Dinge, die man nicht planen kann. Ich sage, wenn jemand sich da hinstellt, ich werde jetzt da die 50. Goldene Kamera wieder machen. Also insofern habe ich wieder eine Awardshow am 27. Februar. Diese Reich-Ranicki-Nummer, ich habe den Mann ja verstanden.
Man muss noch sagen, Marcel Reich-Ranicki, das war das Literaturgewissen Deutschlands. Er sollte einen Preis bekommen, ist da in der vordersten Reihe, in der ersten Reihe gesessen und hat sich das angeschaut, was für Sendungen da prämiert wurden, und ging dann rauf und hat gesagt, das ist ja furchtbar, was ich da erlebt habe, das ist ja grässlich. Und dann musstest du reagieren.
Ja klar, das war eine Preisverleihung, die hatten den da reingequatscht und der arme Mann saß da und ich habe schon gemerkt, die Ohren wurden immer röter und habe gesagt, gebt dem seinen Preis, damit er nach Hause gehen kann. Nein, und dann hat er sich angucken müssen, wie Sturm der Liebe einen Preis gekriegt hat und alle möglichen Formate, und der wurde immer verzweifelter. Und dass der dann kommt und sagt, Freunde, das ist nicht meine Welt, finde ich absolut normal. Ich war auch nicht so entsetzt wie alle anderen.
Eben, aber du hast ja auch reagiert. Also ich kann mir vorstellen, in der Situation, das ist eine Live-Sendung, gibt es übrigens nicht mehr den Deutschen Fernsehpreis, in der Form oder überhaupt nicht mehr. Und da sitzen alle Senderchefs und Intendanten und alle Stars sitzen da. Und hast du sofort gewusst, wie du reagieren sollst?
Gut, er hat mich insofern gerettet, als er in seiner Beschimpfung des Fernsehens gleichzeitig mich, sagen wir, in die Arme genommen hat. Wir kannten uns schon ewig. Und ich habe ja mit ihm vorher schon Interviews gehabt. Ich hatte ihn bei Wetten, dass. Ich habe sogar mit ihm gemeinsam mal in der FAZ was geschrieben gehabt. Und er mochte mich, das wusste ich. Insofern wusste ich, dass er mich nicht meint. Und er hat mich in dieser Beschimpfung des Fernsehens auch noch gleichzeitig zur Brust genommen, indem er mir das Du angeboten hat. Das hatte er sich wohl vorgenommen. Und war natürlich jetzt auch ein bisschen verwirrt durch diese Situation, hat gesagt, also gut, den Preis nehme ich nicht, aber mein Du an Gottschalk wäre ich noch los. Und dann habe ich ihn also in die Arme genommen, habe gesagt, also pass auf, so schlimm ist das nicht. Und das ist, meine ich, die Mindestanforderung an jeden Live-Moderator, dass er in der Lage ist, mit sowas umzugehen.
Aber du hast das hervorragend gemacht und dann hast du noch die Situation ausgenutzt, hat gesagt, ihr Intendanten von RTL, ARD, ZDF, ihr müsst eine gemeinsame Sendung mit Reich Ranicki machen und die mussten dann alle nicken, oder?
Ja,
aber es hat natürlich nicht stattgefunden.
Nein, aber zumindest sofort live verhaftet in flagranti.
Also das war großartig. Jetzt einfach noch zum Schluss noch ganz kurz die aktuelle Sendung. Du machst jetzt wieder mit Günther, wie zum Anfang, recht erfolgreich. Und
du bist auf dem Laufenden im deutschen Fernsehen, ne? Kennst du dich aus.
Ein
guckst
bisschen.
Du nicht nur SAG?
Nee, ich mache zwar eine Sendung dort, aber ich gucke auch noch. Nee, ich lese jeden Tag noch die Quoten. Ich bin grässlich nach all diesen Jahren bei Sat.1. Ich bin immer noch süchtig nach diesen Quoten. Ich bringe es nicht aus dem System ein. Also, du schaust dir das an und du hast ja am Anfang gesagt, das Fernsehen ist nicht mehr so wie früher. Aber das ist ja ein bisschen wie früher.
Ja, und es funktioniert Gott sei Dank auch noch. Und ich würde gerne beweisen, dass das Ganze eben nicht so ist, wie viele Fernsehverantwortlichen glauben. Dieser wahnhafte Glauben an diese kindliche Zielgruppe. Ich sage, jeder Mensch, der da sitzt, hat eine Berechtigung. Und wenn das 2-3 Millionen sind, dann sind das heute viel. Und wenn die glücklich nach Hause gehen oder ins Bett gehen, dann hat sich die Nummer gelohnt. Aber es wird abgerechnet und es wird nach Zielgruppen abgerechnet. Ich habe ja vorgestern mit Günther da wieder aufgezeichnet. Ich liebe sowieso Aufzeichnungen nicht. Wir haben jetzt einmal live gemacht, das war wieder viel spaßiger. Und dann heißt es, ja, wir müssen aber 4 Stunden machen, weil dann die Marktanteile am Ende hochgehen. Also die Sender haben heute Geld für eine Stunde, Ideen für 2 Stunden, aber machen 4 Stunden.
Genau, aber wenn man die Sendung anschaut, es ist ein bisschen einfaches Fernsehen. Früher sagte man dem Kindergeburtstag, ein bisschen diese Spiele. Und du spielst da den Typen, der Albert Rom und so, ist relativ einfach für dich. Das kannst du, aus dem Ärmel, musst auch keine Vorbereitung.
Nein, wir kommen um 18 Uhr an, das macht Fernsehen, der Spaß macht. Deswegen bin ich in der Tat kein fleißiger Arbeiter. Wenn es auch so geht, warum muss ich es anders machen?
Und ist aber auch eigentlich erstaunlich, dass das heute noch funktioniert. Und das ist der Thomas Gottschalk in seiner besten Rolle eigentlich. Aber du bist ja nicht mehr der Moderator, du musst da eine sehr attraktive Dame noch.
Ich komme schon wieder. Ich meine, ich mache jetzt irgendwas, fällt mir schon wieder ein.
Ehrlich?
Ich weiß noch nicht was, aber notfalls mal beim Schweizer Fernsehen.
Okay, mein Job ist offenbar jetzt zur Disposition, vielleicht sollten wir darüber reden.
Dann machen wir die zwei im Schweizer Fernsehen.
Okay, also danke vielmals, super.
Moment,
letzter Titel kommt noch, ja.
Gabriel Down, The Dolce Vita.
Okay, super, das ist der Thomas Gottschalk, das ist der Doppelpunkt. Nächster Doppelpunkt heute in der Woche, davon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.